Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Wie wir alle wissen, weil ich nicht müde werde, es zu wiederholen, ist Anfang mein Endgegner. Mehr noch als dran zu bleiben und durchzuziehen oder mich nicht ablenken zu lassen. Und mit all diesen Dingen habe ich Schwierigkeiten. Aber Anfang ist mein Endgegner. Und deshalb habe ich über die Jahre bestimmt ein Dutzend oder mehr Methoden und Strategien ausprobiert, um schneller und zuverlässiger ins Tun zu kommen. Also vor allem, um es kontrollieren zu können, wann ich anfangen kann. Was funktioniert davon, was nicht und was vielleicht manchmal, das erzähle ich dir jetzt. Also hol dir was zu trinken, das hier könnte länger dauern. Die wichtigste Erkenntnis vorweg, weil sie dir vielleicht ein paar blöde Jahre erspart, in denen du sonst dieselben Fehler machen würdest wie ich. Sätze, die mit du musst nur oder die anderen arbeiten, funktionieren nie. Nicht einmal kurzfristig. Das Einzige, was du mit solchen Sätzen erreichst, also Sätze wie du musst nur deinen Schreibtisch aufräumen, du musst nur früher anfangen, du musst nur besser schlafen, oder die anderen können das auch, dann musst du nur die richtige Methode finden oder sowas. Solche Sätze bewirken nur eine einzige Sache, nämlich dass du dich noch schlechter fühlst und noch weniger ins Tun kommst, weil du deine ganze Persönlichkeit in Zweifel ziehst und damit erst recht in der Paralyse hängen bleibst. Also, ich arbeite mich von dem weniger Hilfreichen zum Hilfreichsten vor, erzähle dir also erstmal, was nicht funktioniert, aber wichtig. Das sind meine ganz persönlichen Erfahrungen und was bei mir funktioniert oder auch nicht, kann bei dir genau umgekehrt sein. Das ist auch der Grund, warum ich dir die Methoden jetzt vorstelle, die nicht funktionieren, weil es nämlich sein kann, dass du die noch nicht ausprobiert hast, dass die aber für dich ein Gamechanger wären. Genau, und deshalb stelle ich dir übrigens auch nur die Methoden vor, die ich für gute Ansätze halte, zumindest in der Theorie, auch wenn sie für mich nicht funktionieren. Es gibt da draußen Millionen anderer Sachen, die ich schon beim Lesen so schwachsinnig fand, dass ich sie dir hier erspare. Also, was funktioniert für mich nicht? Das Anfangsritual. Und darüber bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, denn das habe ich ganz, ganz lange verfolgt und immer wieder geschraubt, in der Hoffnung, ich würde vielleicht doch noch das richtige Anfangsritual finden, weil ich die Gelassenheit, die Souveränität mag, die diese Methode, diese Strategie verspricht. Die Idee ist, dass du dir eine bestimmte Abfolge an Handlungen zusammenstellst, die du immer ausführst, unmittelbar bevor du beginnst zu arbeiten. Und auch nur dann. Dein Gehirn soll damit quasi lernen, das Ritual als Auslösereiz für eine Gewohnheit, also das Arbeiten als Gewohnheit, zu akzeptieren. Wenn das richtig funktioniert, also wenn du auf diese Weise aus dem Arbeiten eine Gewohnheit machen kannst, dann löst der Reiz, das Ritual, blitzschnell den Start der Gewohnheit aus. Und dein Gehirn bekommt dann keine Chance mehr, Einspruch zu erheben. Fand ich unfassbar verführerisch, den Gedanken, bin aber gnadenlos gescheitert. Warum es bei mir nicht funktioniert? Neben Auslöser und Wiederholung braucht es auch eine Belohnung, um eine Gewohnheit zu festigen. Und daran scheiterte es bei mir. Ich habe weder ein Ritual gefunden, das ich als Belohnung empfunden hätte, noch konnte ich die Arbeit selbst immer in Spaß verwandeln. Und wenn es aber keine Gewohnheit ist, und ohne Belohnung wird es eben keine, muss ich immer wieder die Entscheidung treffen, anzufangen. Und eine Entscheidung dauert viel länger als eine automatisch ablaufende Gewohnheit. Und damit hatte mein Gehirn wieder ausreichend Zeit zwischen Start des Rituals und theoretischem Arbeitsbeginn, um sich Ausreden zu überlegen. Oder sich in, ich habe aber keine Lust reinzusteigern. Und deshalb hat sich mein Anfangsritual tatsächlich einfach nie gehalten, egal wie oft ich versucht habe, es zu optimieren. Wenn du das aber trotzdem mal ausprobieren willst und Ideen für ein Ritual suchst, dann verlinke ich dir mal einen älteren Blogpost von mir zu diesem Thema. Da habe ich meine eigenen Ideen, die ich damals ausprobiert habe, gesammelt und auch Ideen aus der Community. Also, findest du in den Shownotes und wenn du es da nicht findest, weil ich es vergessen habe, wenn ich fertig bin mit dieser Aufnahme, dann schreib mir an info@zeitplanerin.de eine kleine E-Mail und dann schicke ich es dir per Mail. So, zweite Methode, die für mich nur so bedingt funktioniert, fang einfach an, nicht denken Methode. Wenn ich jedes Mal auch nur 10 Cent bekommen hätte, wann immer ich diesen Tipp bekommen habe, ich wäre heute steinreich. Offenbar ist das aber für Menschen mit neurotypischem Gehirn tatsächlich so einfach. Sie nehmen sich vor, als nächstes X zu machen, holen sich vielleicht noch einen Kaffee oder lüften mal durch oder so und dann machen sie einfach X. Und das Geheimnis läge darin, nicht darüber nachzudenken, sondern einfach stur dem Plan zu folgen, erklärte man mir jedes Mal. So, warum hat das für mich nicht funktioniert? Ich muss es dir wahrscheinlich nicht erklären, aber der Vollständigkeit halber. Es hat nicht funktioniert, weil ein Eichhörnchengehirn vor Lachen nicht in Schlaf kommt, wenn es hört, dass man es am Denken hindern will. Ich überdenke meinen Plan schon, während ich ihn schreibe. Und ich habe drei Alternativen im Kopf, falls Plan A nicht klappt oder ich morgen, wenn ich beginnen sollte, ihn abzuarbeiten, absolut keine Motivation dazu aufbringen kann. Jetzt will der Drucker auch mitreden. Gut. Fertig. Wunderbar. Also, was habe ich gesagt? Ach so, genau. Ich überdenke meinen Plan schon, während ich ihn schreibe und habe mindestens zwei Alternativpläne im Kopf, falls ich dann doch auf Plan A keinen Bock habe. Es ist also total illusorisch zu glauben, ich könnte dem Plan folgen, ohne vorher ausschweifende innere Diskussionen über Sinn oder Unsinn des Plans zu führen. Wenn du jetzt aber kein ADHS-Gehirn hast, dann kann diese Methode durchaus für dich funktionieren. Wichtig dabei, du musst vorher natürlich einen guten, also realistischen Plan haben, dem du ohne nachzudenken folgen kannst. Sonst macht das ganze Ding keinen Sinn. So, was auch nicht für mich funktioniert, ist die 5-Sekunden-Regel. Die stammt von Mel Robbins, die ich sehr bewundere. Und sie erzählt die Geschichte dazu so: Angeblich habe sie irgendwann einen Raketenstart im Fernsehen verfolgt und später überlegt, dass sie, um ihre Prokrastination in den Griff zu bekommen, wie die Rakete sein müsse. Wenn der Countdown beginnt, gibt es keinen Zurück mehr. Wie bei einem Raketenstart hat sie dann also begonnen, vor unliebsamen Aufgaben von 5 rückwärts zu zählen. Und in den meisten Fällen führe das dazu, dass sie tatsächlich anfange. So. Und da Mel Robbins ebenfalls ADHS hat, hatte ich große Hoffnung, dass das auch für mich funktioniert. Hat es aber nicht. Und warum hat es nicht funktioniert? Naja, weil ich halt einfach keine Rakete bin. Eher so ein China-Böller. Also du weißt schon, die Dinger, wo du eine 50-50-Chance hast, dass er entweder wunderschön in den Himmel steigt oder dir die Hand wegsprengt. Meinem Gehirn reichen 5 Sekunden, um sich jede Menge Begründungen, Achtung, keine Ausreden, alles keine Ausreden, nur Begründungen, einfallen zu lassen, warum die 5-Sekunden-Regel für diese Situation und diese Aufgabe gerade nicht geeignet ist. Also hat tatsächlich einfach nie funktioniert, kann für dich aber vielleicht genau die Methode sein, die den Unterschied macht. Das wären die Methoden, die so gar nicht funktionieren. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe Strategien, die zumindest ab und an funktionieren. Oder für ganz spezifische Aufgaben und Situationen funktionieren, für andere eben dann nicht. Diese Strategien sind ein fester Bestandteil meines Werkzeugkoffers, aber sie sind nicht meine Standards. Also zumindest im Moment nicht. Wir wissen ja alle, wie schnell sich das bei mir ändern kann. Strategie Nummer 1 ist Timeboxing. Das wundert dich vielleicht, weil ich davon ganz oft rede und es auch ganz oft empfehle. Und Timeboxing funktioniert für mich auch tatsächlich großartig, aber es ist mir zu aufwendig und zu restriktiv, um es dauerhaft anzuwenden. Wenn du nicht weißt, was Timeboxing ist, ganz kurz: Die Idee ist, dass du jeder Aufgabe und jedem Termin ein festes Zeitfenster zuweist und dieses im Kalender blockst. Achtung, Puffer- und Wegezeiten nicht vergessen. Und Pausen. Pausen kriegen ein eigenes Zeitfenster. So, und wenn du das machst, dann kommst du tatsächlich leichter ins Tun, weil um die Ecke schon die nächste Timebox lauert. Und dein Gehirn weiß ja dann, dass du jetzt nur begrenzte Zeit für die anstehende Aufgabe hast und vertrödelt deshalb weniger in der Anfangsphase. Zweiter Vorteil ist, du kannst dir deinen Tag nicht so leicht überplanen. Wenn du auch nur halbwegs realistische Zeiten für jeden Block vorsiehst, dann merkst du sehr schnell, dass du nur x Aufgaben unterbringen kannst. 3, 6, 20, je nachdem, wie klein deine Aufgaben sind. Eine reine To-Do-Liste ist da halt deutlich geduldiger. Mit der kannst du im Zweifel deinen Tag auch mit 2x24 Stunden verplanen, ohne dass sie lautstark meckert. Warum Timeboxing für mich nur ab und zu funktioniert, ich habe es ja schon erzählt. Zum einen nimmt es relativ viel Zeit in Anspruch, täglich deinen Tag mit Zeitboxen zu planen. Ätzender ist aber die Kettenreaktion, wenn du dann etwas umplanen musst. Das wird dann richtig ätzend, weil du dann halt den ganzen Tag neu planen musst quasi. Und zum anderen empfinde ich Zeitblöcke nur in richtig stressigen Zeiten als wirklich riesige Hilfe. An ruhigen Tagen fühle ich mich dadurch eher künstlich in Stress versetzt und eingeengt. Und deshalb nutze ich Timeboxing nur bei Bedarf und dann aber sehr gern und auch sehr effektiv. Eine andere Methode oder eher eine Regel, die eigentlich gut funktioniert, aber halt nicht immer, ist die 8-Minuten-Regel. Achtung, bitte jetzt mal nicht allzu päpstlich sein mit dieser Zahl. Ob es sich um 8 Minuten handelt oder nur 5 oder auch 10, das musst du für dich selbst rausfinden. Ich habe irgendwann mal gelesen, bilde ich mir zumindest ein, dass wir circa 8 Minuten brauchen, um in den Flow zu kommen, wenn wir denn überhaupt in diesen Zustand kommen. Ich habe versucht, diese Zahl zu verifizieren. Ich konnte es aber nirgendwo mehr finden, eine solche Quelle. Deshalb also bitte nicht als die eine Wahrheit betrachten. Aber für mich persönlich stimmt der Zeitraum ungefähr. Wenn ich mich dazu zwinge, mindestens 8 Minuten an einer Aufgabe zu arbeiten, mache ich danach entweder automatisch weiter oder es bleibt auch nach 10, 20 und 60 Minuten ein elender Kampf. Und deshalb lautet meine 8-Minuten-Regel, könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen Hunger habe. Also meine 8-Minuten-Regel lautet: Ich ziehe 8 Minuten durch, ohne Ablenkung und ohne Unterbrechung. Aber wenn ich danach nicht im Flow bin, dann darf ich aufhören. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. So, warum funktioniert das für mich jetzt trotzdem nur so ab und an? Weil diese Methode einfach nicht für jede Aufgabe taugt. In meinem Hauptjob in der IT sind meine Aufgaben in der Regel wichtig für irgendjemand anderen, der nicht weiterarbeiten kann, wenn ich nicht gearbeitet habe. Und dem kann ich schlecht sagen, du, sorry, also ich war nach 8 Minuten nicht im Flow, ich versuch's dann morgen nochmal. Manchmal müssen wir Dinge einfach erledigen und zwar jetzt. Du kannst dein Gehirn zwar austricksen, indem du dir selbst versprichst, nach 8 Minuten aufzuhören, wenn es dann nicht flutscht, aber dann doch durchzuprügeln, weil du musst, aber wenn du gibst dir ja selbst ein Versprechen und dein Gehirn merkt ja, dass du es verarscht, wenn du das Versprechen immer wieder brichst. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann ist die 8-Minuten-Regel oder 10 oder 5, wie auch immer, für dich danach vielleicht einfach komplett verbrannt, weil dein Gehirn dir den Mittelfinger zeigt und sich nicht mehr veralbern lassen will. Auch wenn du es dann vielleicht ernst meinst. Und das wäre echt schade drum, denn die Regel ist sehr, sehr hilfreich und effektiv. So, das wird jetzt eine Überraschung. Das nächste, was nur so semi funktioniert oder nur manchmal, ist die FEM-Methode. Meine eigene Methode funktioniert nur ab und zu Skandal. Aber im Ernst, meine FEM-Methode ist großartig. Aber an sehr ruhigen Tagen ist die Planung nach dieser Methode einfach die berühmte Kanone, die auf Spatzen schießt. Für alle, die mit FEM noch nicht viel anfangen können, ich habe diese Methode selber entwickelt und die Abkürzung FEM steht dabei für Fokus, Extras und Minis. Und das sind die drei Aufgabenkategorien, die ich am Tag einplane. Minis sind Aufgaben, die wenig Zeit und vor allem noch viel weniger Hirnkapazität brauchen. Mit denen fange ich meinen Tag an, weil Eat the Frog, das wäre das Gegenteil davon, für mich nicht funktioniert. Extras sind Belohnungs- oder Lustaufgaben. Du kannst die Kategorie auch für Zusatzaufgaben nutzen, aber dann musst du darauf achten, dass mindestens drei davon Lustaufgaben sind, denn extra Aufgaben erhalten deine Motivation über den Tag. Das sind also Dinge, die du richtig gern machst. Und die Extras schiebe ich ein, wenn ich ein Tief habe oder nachdem ich eine Fokusaufgabe erledigt habe, um nicht in die Prokrastination oder Paralyse zu rutschen, also beschäftigt zu bleiben, halbwegs produktiv zu bleiben, auch wenn ich mich zu den richtig, richtig wichtigen Sachen nicht aufraffen kann. So, und dann bleibt die dritte Kategorie Fokusaufgaben. Und das sind die wichtigsten, in Anführungsstrichen. Ja, ich wissen ja alle, dass ich so ein bisschen ein Problem mit der Kategorisierung nach wichtig habe, aber die wichtigsten oder dringendsten Aufgaben des Tages. Achtung, wichtig, Fokusaufgaben sind nicht zwingend die Aufgaben, die am längsten brauchen oder dich am meisten nerven. Es kann auch sein, dass heute etwas eine Fokusaufgabe ist, was an anderen Tagen vielleicht eine Extraaufgabe ist. Dann herzlichen Glückwunsch. Du musst dich nicht zwingen, nur Hassaufgaben zu Fokusaufgaben zu machen. Das ist ein Trugschluss. So, und es ist halt so, dass wir maximal 3 Fokusaufgaben am Tag aufschreiben. Weniger ist erlaubt. Du kannst auch nur eine oder keine haben, wenn einfach nichts richtig dringend und wichtig ist. Und wenn aber diese Fokusaufgaben abgehakt sind, dann war der Tag ein Erfolg, selbst wenn Extras und Minis noch offen sind. So. Gute Methode funktioniert auch, aber warum funktioniert es für mich nur ab und zu? Weil meine Tage vor allem im Hauptjob oft nicht wirklich planbar sind. Da passiert ganz viel auf Zuruf und dann muss ich oder müsste ich spontan umplanen. Und an anderen Tagen ist es dann wieder so ruhig, dass ich Zeit habe, mich um Liegengebliebenes zu kümmern. Das ist aber in der Regel nicht dringend. Also das würde ich nicht zu einer Fokusaufgabe erklären, es sei denn, ich will halt unbedingt nach FEM planen und brauche irgendwas für diese Kategorie. In beiden Fällen, also wenn viel auf Zuruf passiert oder wenn es einfach mega ruhig ist, ist die FEM-Methode einfach viel zu aufwendig, um ein effizientes Werkzeug zu sein. Und deshalb nutze ich sie vor allem dann, wenn ich über einen längeren Zeitraum in Stress versinke und mehr Struktur brauche. Dann hilft mir die FEM-Methode, klare Prioritäten zu setzen, auf Pausen bzw. einen Ausgleich zu achten, durch die Extras zum Beispiel. Und auch, also sie verhindert so ein bisschen, dass ich wie so ein kopfloses Huhn zwischen allen scheinbar wichtigen, dringenden Aufgaben hin und her renne, weil ich mir vorher Gedanken mache, was jetzt heute passieren muss und was vielleicht auch bis morgen noch Zeit hat. Genau. Aber ansonsten, solche Tage habe ich oder solche Zeiträume habe ich im Moment relativ selten oder selten längere Zeit. Deshalb benutze ich die FEM-Methode nicht dauerhaft. Das gilt übrigens auch, und Achtung, noch eine Überraschung, für Pomodoro. Ich liebe Pomodoro. Wir arbeiten im Coworking immer nach der Pomodoro-Methode und das bedeutet, vorher definieren, was wir erledigen wollen, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und das 4-mal wiederholen. Manchmal wiederholen wir es auch nur 2-mal, wenn wir nämlich alle konzentrationsintensive Aufgaben haben und nicht so oft rausgerissen werden wollen, dann arbeiten wir 2-mal 50 Minuten statt 4-mal 25. Pomodoro ist effektiv, eben weil es die Pausen mit einplant, die dein Gehirn zum Reset braucht. So kannst du relativ lange konzentriert arbeiten und auch die Fehlerhäufigkeit steigt nicht. Warum das für mich trotzdem nur ab und zu funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich Pomodoro einsetze oder versuche, Pomodoro einzusetzen, wenn ich alleine arbeite, also nicht im Coworking, dann klappt das so gut wie nie. Ich lasse mich dann trotz laufender Uhr ablenken oder ignoriere das Pausenklingeln und mache einfach weiter. Also ich kriege einfach keine Zeitdisziplin rein, wenn ich Pomodoro alleine benutze. Was inzwischen auch nur noch hin und wieder funktioniert, sind Ambience-Videos. Ambience-Videos laufen bei mir eigentlich immer, den ganzen Tag, weil ich in absoluter Stille nicht arbeiten kann. Musik- und Sprechvideos lenken mich aber wieder viel zu sehr ab. Dann mache ich Fehler und also wirklich Schusselfehler an der Arbeit, das geht nicht. Und Ambience-Videos sind eigentlich nur Grafiken, also Bilder, die mit Geräuschen unterlegt sind. Die Grafiken sind oft wunderschön, aber wie gesagt, in der Regel sind sie statisch. Das heißt, habe ich mich einmal satt gesehen, lenken sie mich nicht mehr ab. Und dazu gibt es meistens, je nachdem, was man sich aussucht, Naturklänge, aber es gibt auch Kaffeeatmosphäre oder Bibliotheksgeräusche. Es gibt Millionen Ambience-Videos über Fantasy, von und über Fantasy-Welten, allen voran Harry Potter. Genau, und eine ganz besondere Unterkategorie sind die Study With Me-Videos, bei denen jemand lernt oder arbeitet und sich dabei filmt. Also meistens sieht man die Person selbst nicht, sondern nur die Hände an der Tastatur oder Notizblock. Und diese Study With Me Videos gibt es mit Musik, die gibt es auch ohne Musik und die gibt es auch oft mit einem integrierten Pomodoro-Timer. Tatsächlich komme ich durch Ambience-Videos besser in die Konzentration oder auch in die Entspannung, je nachdem, was für ein Video ich mir angucke. Wenn du auf YouTube mal nach Enchanted Forest suchst, weißt du, womit man optimal in die Entspannung kommt. Und trotzdem nutze ich Ambience-Videos in letzter Zeit zunehmend weniger. Warum? Naja, ich suche ja Methoden, mit denen ich leichter und vor allem schneller ins Tun komme. Es gibt aber inzwischen so viele fantastische, wunderschöne Ambience-Videos, dass ich mich oft auf der Suche nach dem für heute verzettle. Ich klicke mich dann durch Dutzend Videos, die einen verwerfe ich, weil ich die Bilder nicht mag, die anderen haben die falschen Geräusche oder sind mir zu unbalanciert abgemischt oder sind zusätzlich mit Musik unterlegt oder. Ich kann dann locker 1,5 Stunden damit zubringen, das richtige Video auszusuchen. Und ja, natürlich habe ich Playlisten, wo ich meine Ambience-Video-Favoriten gespeichert habe. Aber das sind halt Favoriten, das heißt, ich habe sie schon mal gesehen. Langweilig. Ja, so. Und wenn ich jetzt 1,5 Stunden nach einem Video gesucht habe, um eine Aufgabe anzugehen, die vielleicht maximal 1 Stunde Zeit in Anspruch nimmt, dann ist das reichlich ineffizient. Und deshalb funktioniert tatsächlich auch Ambience für mich inzwischen nur noch ab und zu. So. Also, wir haben darüber gesprochen, was für mich nicht funktioniert, was für mich ab und zu funktioniert. Und am Ende gibt es noch die wenigen Methoden und Werkzeuge, die für mich einfach immer funktionieren. Oder Achtung, zumindest immer dann, wenn ich sie anwende. Denn nur weil etwas klappt, heißt das ja noch lange nicht, dass ich es auch benutze. Zähneputzen macht ja auch effektiv die Zähne sauber und einen besseren Atem. Und trotzdem erlaube ich mir an manchen Tagen, abends mit ungeputzten Zähnen ins Bett zu gehen. So. Aber was zumindest, wenn ich mich aufraffen könnte, immer funktioniert, ist Body Doubling. Das ist mit Abstand das effektivste Instrument, wenn ich Dinge erledigen will, die ich ewig vor mir herschiebe. Und deshalb habe ich zum Beispiel auch das Zeitplanerin Coworking ins Leben gerufen. Und deshalb gibt es den Zeitplanerin Coworking Channel auf meinem Discord-Server. Body Doubling bedeutet, dass jemand anders mit dir im Raum ist. Das ist alles. Derjenige muss selbst nicht arbeiten, er kann zocken, lesen, spielen, putzen. Er oder sie muss einfach nur da sein und darf dich nicht ablenken. Und gerade für Menschen mit ADHS funktioniert Body Doubling fantastisch. Und es klappt übrigens auch virtuell. Also derjenige muss nicht direkt, also persönlich mit dir im Raum sitzen. Im Coworking machen wir uns diese Strategie zunutze. Wir arbeiten aber alle. Also da ist nicht irgendwer nur anwesend, sondern wir arbeiten halt alle. Und zwar zur selben Zeit, aber halt jeder an seiner Aufgabe. Und wenn alle anfangen, wenn ich das Startsignal gebe, dann will ich natürlich nicht die Einzige sein, die mit leerem Blick abwesend in die Kamera starrt. Also fange ich im Coworking auch an. Und zwar immer. Eine andere Methode, die ebenfalls immer funktioniert, aber deutlich stressiger ist, ist die Zeitverknappung. Überleg mal bitte ganz kurz, wie oft hast du schon behauptet, du könntest unter Druck am besten arbeiten? Ich habe das früher auch mal gesagt. Stimmt übrigens in den meisten Fällen nicht. Selbst mit Eichhörnchengehirn machst du unter Druck im Schnitt mehr Fehler und bist hinterher erschöpfter. Dieser Satz, ich kann unter Druck besser arbeiten, ist für uns nur unsere Strategie, uns das Problem mit der Prokrastination und der Paralyse schön zu reden. Also irgendwie eine, wie soll ich sagen, sozial anerkannte Begründung für die Prokrastination zu finden. Und ich bin da keine Ausnahme. Allerdings habe ich nach Burnout Nummer 3 beschlossen, dass ich den Preis dafür nicht mehr zahlen will. Ich will nicht mehr mit 3 Stunden Schlaf pro Nacht auskommen, um meine Deadline zu halten. Und ich will auch keine Versäumniszuschläge zahlen, weil ich meine Steuererklärung zu spät abgegeben habe. Es sei denn natürlich, ich checke nicht, dass ich eine hätte abgeben müssen und zahle deshalb Versäumniszuschläge, wie für 2021. Ja. Genau, und deshalb arbeite ich mit 2 Strategien, die beide dasselbe machen, nämlich Zeit zu verknappen. Ich nutze Fake-Deadlines und bewusst zu enge Zeitfenster. Also, Fake-Deadlines sind einfach erklärt. Alles, was eine Deadline hat, steht bei mir mindestens eine, oft auch 2 Wochen vorher im Kalender, also vor der echten Deadline. Anfangs fühlte sich mein Gehirn davon veralbert. Ja, die Frage kommt immer, weil es ja wusste, dass das nicht die echte Deadline ist. Inzwischen hat sich mein Gehirn aber daran gewöhnt und hinterfragt es nicht mehr. Es nervt mich pünktlich zur Fake-Deadline mit ständigen Erinnerungen an die jeweilige Aufgabe, weil es ja jetzt langsam eng wird. Übrigens, weil auch die Frage immer kommt, ja, ich habe die richtige Deadline auch immer zusätzlich im Kalender stehen, für den Fall, dass ich meine Fake-Deadline nicht einhalte, dass ich zumindest weiß, wann es wirklich, wirklich höchste Eisenbahn wird. Genau, das ist das eine, das funktioniert ganz gut, benutze ich aber sehr viel seltener als die zweite Geschichte, nämlich zu enge Zeitfenster. Die habe ich erst vor kurzem für mich entdeckt und sie funktionieren fantastisch, um mich zumindest mal ins Tun zu bringen. Also sie sorgen nicht dafür, dass du mit Aufgaben wirklich fertig wirst. Aber ich für meinen Teil habe eigentlich mit dem Anfangen zwei Probleme. Ich kann nur sehr schwer mit etwas anfangen oder vielmehr von einer Aufgabe, von einer Situation zur anderen übergehen. Das fällt mir unglaublich schwer. Und Problem Nummer zwei ist, dass ich das weiß. Genau, und weil ich das weiß, mache ich alles zu Ende. Auch wenn ich eigentlich viel zu erschöpft dafür bin. Ich habe nämlich fast schon panische Angst davor, mich nicht nochmal aufraffen zu können und dann entweder unvollendete Dinge wieder wochenlang mitzuziehen, das stresst dann wieder, oder eben meine Deadlines zu reißen, irgendjemanden zu enttäuschen. So, wenn ich jetzt aber eine Aufgabe beginne, die ich in der zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht schaffen kann, dann wird das absurderweise für mich einfacher. Die Hürde wird damit kleiner, weil ich ja weiß, dass ich es nicht beenden kann. Also es ist einfach rein objektiv nicht möglich. Also kann ich ganz entspannt einfach mal schauen, wie weit ich komme. Das spart unglaublich Energie und gleichzeitig wird so ein bisschen wie ein Spiel daraus, weil es meinen Ehrgeiz weckt und ich will dann sozusagen gegen mich selbst gewinnen, und mehr schaffen, als ich vorher gedacht habe, dass ich in dieser Zeit schaffen könnte. Und manchmal vielleicht sogar doch fertig werden. Und deshalb funktionieren die bewusst zu engen Zeitfenster für eine Aufgabe für mich ganz großartig. Was auch immer funktioniert und total banal klingt, ist die äußere Ordnung. Das ist bei mir ein ständiger Kampf, aber je unruhiger meine Umgebung ist, desto chaotischer ist auch mein Kopf und desto schwerer fällt es mir, mich auf eine Sache zu konzentrieren, aka damit anzufangen. Wenn ich also wenn ich gar nichts mehr hinkriege, wenn gar nichts mehr geht und ich mich in der Paralyse so richtig festgefahren habe, dann miste ich das Büro aus oder putze es oder räume meinen Schreibtisch zumindest ab, sodass da nichts mehr im Blickfeld steht. Das hilft und das hilft wirklich immer. So, und ein letztes Tool, das auch immer hilft, ist Endel. Endel, und das ist unbezahlte Werbung. Warum eigentlich? Aber egal. Endel ist meine Alternative zu Ambience-Videos geworden. Endel ist eine App, die kannst du inzwischen aber auch ganz gut im Browser nutzen und auch auf YouTube, Spotify und Co. findest du Endel. Ich finde aber die Anwendung im Browser oder in der App tatsächlich am besten. Vielleicht, weil da der Sound nicht komprimiert wird, ich weiß es nicht. Auch Endel verlinke ich dir in den Shownotes, wenn ich gleich dran denke. Endel bietet Klangwelten, die dir helfen, dich zu konzentrieren, zu entspannen oder zu schlafen. Also das sind zumindest die drei Kategorien, die du in der kostenlosen Version nutzen kannst, meine ich. Das Besondere ist, dass Endel diese Klänge je nach Tageszeit neu zusammenstellt. Also wenn du morgens den Fokusmodus startest, dann hörst du etwas anderes, als wenn du das abends startest. Und wenn du Endel auf dem Handy nutzt zum Beispiel und dort Gesundheitsdaten sammelst, dann kann Endel den Sound auch individualisieren und passt es dann zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, deinem Schritttempo an oder deinem Puls oder deiner Atemfrequenz. Ja, das ist wahrscheinlich nur Spielerei, aber es ist halt eine ziemlich coole Spielerei. Vor allem aber funktionieren diese Klangwelten für mich, weil sie das perfekte Maß an Stimulation für mein Gehirn sind. Es ist genug los, genug unterschiedliche Lagen, dass mein Gehirn sich nicht zu Tode langweilt und nach anderer Stimulation sucht, sondern sich auf Arbeit konzentrieren kann. Und gleichzeitig ist aber nicht so viel los, dass es mich ablenkt. Also es gibt keinen Gesang und irgend sowas. Und es gibt auch keine großartigen Sprünge, keine Rhythmus- und Melodieänderungen, die dich wieder rausreißen würden oder so. Es ist einfach wirklich ein Klangteppich, aber einer, der stimulierend genug ist, um dich in der Konzentration zu halten. Du kannst dich bei Endel theoretisch auch verzetteln, indem du deine Klangwelten noch selbst anpasst. Da gibt es dann so Regler und so. Das mache ich nie, weil meine eigenen Kompositionen nie so gut funktionieren wie die Standards, die Endel bereitstellt. Und deshalb bin ich mit Endel viel schneller startklar als mit Ambience Videos, weil ich mich halt einfach nicht verzettle. Ich klicke auf Fokusmodus und auf Play und das war's. Und irgendwie, das ist tatsächlich so, funktionieren für mich die Fokusklänge wirklich immer und auch immer wieder. Ich komme wahnsinnig schnell in einen produktiven Flow. Vielleicht, weil sie halt nicht immer gleich klingen, oder ich erkenne zumindest nicht, dass sie gleich klingen. Ich weiß nicht, was die Magie hinter Endel ist, aber ja, es hat bei mir ganz viel verändert, was das Anfangen angeht. So. Das war eine lange Folge, aber das habe ich dir ja angekündigt. Insofern warst du hoffentlich vorbereitet. Wenn du selber Tipps hast, die ich noch nicht genannt habe, die dir aber zuverlässig beim Anfangen helfen, dann schreib mir gerne an info@zeitplanerin.de. Denn dann machen wir mal eine Follow-up-Folge mit Tipps aus der Community. Das finde ich irgendwie, finde ich wirklich schön. Du findest die E-Mail-Adresse und auch jede andere Art und Weise, mit mir in Kontakt zu treten, immer in den Shownotes. Du kannst dir da jede beliebige Folge angucken. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da machen wir mal wieder was Bullet Journal-lastiges. Und zwar erzähle ich dir, wie ich das Bullet Journal als Erinnerungsschatzkiste nutze, also wie du das Memory Keeping im Bullet Journal gestalten kannst. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.